Das sind schöne Klänge. Wir freuen uns, dass wir diesen Sommer dieses schöne Klavier bekommen haben, von einem Gemeindeglied, der schon heimgegangen ist. Von der Stiftung Haug Taxis, der Baustoffe Taxis, und freuen uns immer wieder, dann, wenn auch unser Gottesdienst so schön klingen kann. Ich will Sie grüßen heute. Wenn wir hier zusammenkommen zum Gottesdienst, was ist denn das, Gemeinde? Stehen im Neuen Testament ganz große Worte, was Gemeinde Gottes in dieser Welt ist. Ich will Ihnen ein Wort zurufen aus dem 1. Petrusbrief. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, Sie sind Priester, das Volk des Eigentums, das heilige Volk, damit ihr verkündigt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das ist ihre Aufgabe, Priester in einer gottlosen Welt zu sein, Priester Gottes. Das dumme Wort von den Laien steht nie in der Bibel. Sie sind Priester, von Gott beauftragte, geistliche, mit Geist erfüllte Leute, um die Wohltaten Gottes, die Sie empfangen haben, in der Welt weiterzusagen. Wir wollen zuerst das Lied 870 singen, eine Freude noch einmal an der schönen Welt, jetzt in der herbstlichen Färbung. Herr, ich sehe deine Welt. 870.
Thank you.
Wir wollen beten. Herr, wir wollen dir begegnen. Und wir suchen dich und deine Gegenwart. Und wir freuen uns, dass du da bist, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Du bist mit deiner ganzen Macht da, so wie du in der Welt wirkst, die uns umgibt. Und wir kommen aus den zurückliegenden Tagen auch mit der Unruhe und der Angst vor dem Unbewältigten, auch im Empfinden unserer Ohnmacht und wollen uns so bergen in deinem Frieden. Lass das geschehen, dass wir heimfinden zu dir und dass du unser Herr sein kannst, dass wir alles, auch Sorgen und Nöte, jetzt bei dir ablegen. Aber Herr, das drückt uns auch so viel Schuld, so viel Böses. Wir erschrecken immer wieder, welche Abgründe sich in uns auftun. Und du kannst uns jetzt reinigen und heil machen. Schuld vergeben und wegnehmen. Erneuere uns durch und durch und gebrauche uns, so dass deine Schönheit und Harmonie, deine Kraft unser Leben zeichnet. Darum bitten wir dich und wir wollen alles andere auch dir jetzt in der Stille sagen. Danke, Herr, dass deine Kraft in Schwachen mächtig ist. Amen. Ich lese aus Epheser 3. Wenn Sie in Ihren Bibeln schauen, Seite 229, da spricht Paulus von dieser großen Bewegung der Weltmission. Das ist merkwürdig. Christen haben ja über Jahrhunderte so getan, wie wenn es keinen Missionsbefehl gäbe. Und es ist in vielen Gemeinden der Christenheit Mission nicht an einer wichtigen Stelle verankert des Gemeindelebens. Gehört zu den aufregenden Geschichten, dass in allen Völkern und Nationen Jesus dieses Unternehmen segnet durch ganz schwache Boten. Und das schreibt Paulus schon, dass das ein Erweis sei, dass es von Ewigkeit her geplant ist. Auf keinem Unternehmen liegt so das Ja Gottes wie auf dem der Weltmission, dem Weitersagen des Evangeliums von Jesus. Deshalb sage ich Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden, ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat, dass das stilistisch immer solche Brüche hat, da sehen Sie direkt original, wie der Paulus den Brief geschrieben hat. Da unterbricht er immer wieder, da kommt er ins Drängen, da übermannt ihn die Leidenschaft. Das nennt man im Griechischen ein Anakolut. Da bricht er immer wieder ab und will es neu sagen. Sagt, ihr wisst doch, wie es bei mir ist. Und jetzt möchte ich es nochmal sagen. Durch Offenbarung, durch das Wunder der Erleuchtung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden, nicht bloß die Juden, die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören, Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind, durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkünden, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, in Jesus, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund würde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht, durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind.
Dankeschön.
Und wir singen jetzt miteinander Such, wer da will, ein ander Ziel, 346. Das ist ein Lied von Georg Weisel, den kennen Sie von einem ganz bekannten Adventslied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Dieses Lied war auch ein Adventslied. Georg Weisel hat es auf seine Amtseinführung in der Königsberg am dritten Advent 1623, mitten im 30-jährigen Krieg, gedichtet. Er ist nur 45 Jahre alt geworden. Königsberg hat ja eine Sammlung ganz hervorragender Liederdichter gehabt in der Zeit des 30-jährigen Krieges, weil die durch einen Friedensschluss oder Waffenstillstand zwischen Polen und Schweden wenig von den Kriegshandlungen damals berührt waren. Sie kennen den Domorganisten Heinrich Albert, Gott des Himmels und der Erde, das herrliche Morgenlied nach Luthers Morgensegen gedichtet, Valentin Thilo mit Ernesto Menschenkinder. Das sind alles diese Musiker, die sich um Simon Dach, den berühmten Dichter, gesammelt haben, der so wunderbare Volkslieder geschrieben hat, aber auch geistliche Lieder. Sie trafen sich in einem Gärtlein, das der Domorganist Heinrich Albert am Pregel, das ist der Fußlauf von Königsberg, auf einer Schwedenschanze, so einer alten Militärbefestigung, errichtet hatte. Und sie nannten sich, dieser Kreis der dichtenden Männer, nannte sich die zum Sterben Beflissenen. Das verstehen wir heute gar nicht mehr, auch wenn die Kriegshandlungen Königsberg nicht heimgesucht haben, diese schrecklichen Pestepidemien. Wie oft sind diese Männer an den Särgen ihrer Kinder gestanden? Und die herrlichen Lieder haben sie gedichtet in der Freude der Christenhoffnung. Das sind keine Klagelieder, sondern Freudenlieder großer Zuversicht. Wir singen diese fünf Verse, Such, wer da will. Damals auch das große Erleben, das Evangelium als die Kraft, die Menschen umgestaltet. Darum wird das so besungen, was das Heil ist, auf das wir unser Leben gründen. Meins Herzens Kron, mein Freudensohn, sollst du, Herr Jesu, bleiben. Wir singen noch die Verse 4 und 5.
Thank you.
was ich mag nach dieser Klang.
Neulich hat ein Bonner Journalist geschrieben, Choräle sind die Filetstücke des Glaubens. Jetzt lese ich aus Kolosser 1. Da fahren wir fort in unserer Predigt über den Kolosserbrief. Kolosser 1, von Vers 21 bis 29, Seite 238 in Ihren Bibeln. Wir haben das schon im letzten Mal gelesen, aber wir wollen da wieder einsetzen. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat Christus nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist, allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide. Sie haben richtig gehört. Ich freue mich in den Leiden, Sie können auch sagen, übersetzen, ich freue mich an den Leiden, die ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch, was noch an den Leiden Christi fehlt, für seinen Leib. Der Christusleib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen. Das ist ganz ähnlich wie das, was ich vorhin aus Epheser gelesen habe. Denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Mysteriums oder dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen, in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir mächtig wirkt. Gestern war in der Post bei mir ein Brief, und da lag die Todesanzeige eines Vaters 2 Tage vor seinem 40. Geburtstag. Vater von 3 Kindern. Wir haben ihn sehr geschätzt, auch in unserer Gemeinde. Er hat noch vor einiger Zeit drüben im Gemeindehaus eine Schulung gehalten, wie man Kinderarbeit macht, christliche Kinderarbeit. Er war ein Zeuge Jesu. Ich weiß noch, wie ich ihn das erste Mal traf in einer Bibelschule in Norddeutschland. Und da bin ich immer neugierig und da habe ich diesen jungen Mann gefragt, wo sind Sie denn zum Glauben gekommen? Und dann sagt er, nennt er den Ort, das gibt's doch nicht. In dem Ort wusste ich nur, da ist alles tot. Kein Mensch im Gottesdienst, keine Jugendarbeit, keine Gemeinschaft und überhaupt nichts. Wo soll dann ein junger Mensch zum Glauben kommen? Waren Ihre Eltern Christen? Nein, meine Eltern sind keine Christen. Und dann erzählt er, die Eltern haben ihm immer einen Schlüssel um den Hals gehängt, er war tagsüber sich selber überlassen, und da war ein altes Fräulein, und die kannte ich zufällig auch. Die hat man eigentlich bei fast allen Missionstreffen in Württemberg immer wieder getroffen. Eine alte, wunderliche Dame, und sie hatte den schönen Namen Bieräugel. Und dieses alte, sie wollte Fräulein sein, hat Kinder in dieser kleinen Stadt zu sich eingeladen, und weil sie eine pensionierte Lehrerin war, hat sie mit ihnen Englisch gebüffelt, und die Kinder waren froh, dass jemand ihnen half bei den Schulaufgaben.
Und dann hat sie noch Jesus-Geschichten erzählt. Sie hat, ich war gar nicht daran interessiert, erzählte dieser junge Mann. Aber sie hat dann noch so einen guten Kakao ausgeschenkt. Ich bin eigentlich nur wegen Kakao geblieben. Und dann habe ich Jesus gefunden, als Kind. Durch den Dienst dieser Frau, wo ich gesagt hätte, alle Dinge sind auf der Welt möglich, aber nicht, dass die Frau einen jungen Mann zu Jesus führt. Und auch das hat Gott fertig gebracht. Am letzten Sonntag habe ich Ihnen ausgelegt, wie mächtig Jesus ist, der Schöpfer aller Dinge, Herr über alles. In ihm wohnt die Fülle. Und jetzt darf ich Ihnen sagen, Jesus hat alle Macht für Sie, greifen, für euch, greift nach der Gabe, so wie dieser junge Mann danach gegriffen hat, sagt, ich will den Jesus haben. Wie wird man Christ? Man wird Christ nicht durch Gewohnheit, dass man in Versammlungen geht, auch nicht durch einen Eintrag im Standesamt, auch nicht durch Wasserbesprengung. Wie wird man Christ? Wenn man Jesus Christus aufnimmt, wenn man Jesus Christus aufnimmt, und das schreibt hier Paulus von den Kolossern, sagt, so war es doch bei euch, ihr wart früher fremd. Was heißt das fremd? Ihr habt euch doch nicht interessiert fürs Wort Gottes. Ihr wolltet doch seine Stimme nicht hören. Ihr seid doch davongelaufen. Ihr habt doch alles getan, was gegen Gottes Willen war. Ihr hattet doch eine Sperre in euch. Wer von euch hat das nicht? Das ist eine ganz normale Entwicklung unserer Persönlichkeit. Wir sträuben uns gegen Gottes Herrschaft. Wo ist der springende Punkt, wo man Christ wird? Wenn man die Versöhnung Gottes in Jesus entdeckt. Jesus hat mir meine Sünden weggenommen. Kann man nicht auf andere Christ werden? Durch irgendwelche zeichenhafte Hand? Nein, kann nicht. So steht es in der Bibel drin, wie einst der Kämmerer aus dem Mohrenland nach Jerusalem kam und der Philippus neben dem Reisewagen herläuft, da war es die Stelle von Jesaja 53. Was ist denn da? Er ist um unsere Missetat willen verwundet. Wie wird man Christ? Sicher ist wichtig, dass wir netten Eindruck machen. Sicher ist wichtig, dass wir freundlich auf Menschen zugehen. Aber wo ein Mensch zum Glauben kommt, Christus erkennen kann, kann immer nur dort geschehen, wo es heißt, wir sind versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes. Was geschieht denn da? Da werden wir untadelig, heilig, makellos. Als die ersten Herrnhuter Missionare zu den Eskimos gingen, hatten sie einen ganz schweren Stand. Das ist auch nicht leicht, in diesen schrecklich stinkenden Iglos da drin zu leben. Und die haben sich so gesperrt, diese Eskimos. Und es war über viele Jahre hinweg gar kein Zugang. Und dann ist ja diesem einen Missionar gelungen, das erste Herz aufzubrechen, indem er einem dieser Eskimos die Passionsgeschichte Jesu gelesen hat. Er sagte der Eskimo, lies nochmal, lies nochmal. Und dann liefen ihm die Tränen runter. Er sagt, den Jesus will ich haben, den liebe ich. Es ist wieder wichtig, dass wir es wissen, für Ihr Zeugnis, für Ihre Gespräche. Sie müssen Menschen das Größte der Gaben Gottes machen, wo er seinen Sohn dahin gibt, aus Liebe für uns, damit wir heilig, makellos und untadelig werden. Ja, wie? Sind Sie makellos? Sind Sie fehlerfrei? Nein. Aber Gott macht solche komplizierten Menschen, wie wir sind, macht er zu brauchbaren Werkzeugen. Wissen Sie? Und dann achtet Gott durch seine Vergebung gar nicht mehr unserer Fehler. Sonst könnte ja nie einer predigen. Sonst könnte ja nie einer Zeuge Jesu sein, weil wir ja täglich vielfach sündigen. Er macht uns makellos durch seine Vergebung. Nur durch seine Versöhnung sind wir brauchbar. Eine Mutter kann lieben, ein Vater kann Güte weitergeben. Wir dürfen Gottes Gerechtigkeit bezeugen, weil er uns makellos macht. Auch wenn Tag für Tag unsere Mängel uns bewusst sind, er hat uns makellos heilig und untadelig vor sein Angesicht gestellt, obwohl wir Geizkrägen sind und Egoisten und komplizierte Leute. Jetzt wird es ganz aufregend. Das haben wir schon vor 14 Tagen im Kolosserbrief beschrieben. Der wichtigste Knotenpunkt zwischen Himmel und Erde ist die Gemeinde. Da redet ja die Bibel in den höchsten Tönen. Die Gemeinde. Also wir können über Kirche und Gemeinde natürlich nur die Nase rümpfen. Wir sehen die Mängel und die Schäden und sagen, was da alles uns in die Augen sticht. Und wir haben immer wieder Schwierigkeiten, das, was die Bibel von der Gemeinde sagt, zusammenzubringen mit der Gemeinde, die wir treffen, so wie wir heute uns in der Gemeinde sammeln. Warum sind Sie heute hierher gekommen in dieses Gebäude? Warum? Aus Gewohnheit? Oder weil Sie nette Leute treffen? Die treffen Sie, sind viele da. Aber warum sind Sie gekommen? Weil hier in der Gemeinde Christus sich offenbart. In der Gemeinde. Nicht in Sonntag aktuell und nicht in der Übertragung von Autorentenübergang, sondern in der Gemeinde. Hier ist Christus da, da geschieht das, da muss man dabei sein. Christus hat sich zu seiner Gemeinde bekannt und steht dazu. In der Bibel stehen große Worte für die Gemeinde, für diese schwierige, notvolle, komplizierte Gemeinde mit allen Mängeln und Fehlern. Das ist der Leib Christi, das haben wir vorhin gehört, schon in der Schriftlehre, der Leib Christi. Ein sichtbares Stück der Gegenwart Jesu. Eine Gemeinde mit allen Mängeln und Fehlern. An was denkt da der Apostel, wenn er von Leib Christi spricht? Nicht an die Briefköpfe, nicht an die Titel, nicht an die Gebäude. Er denkt auch nicht an die Paragraphen und Ordnungen. An was denkt er denn? Er denkt an die Menschen, in denen Christus schon Raum gewonnen hat. Das ist das Aufregendste in der Gemeinde. Um sie her sind Menschen, die alle mit Christus eine Geschichte haben. In denen Christus sein Versöhnungswerk getan hat. Die haben die Vergebung Jesu erfahren. Einer hat mal ein schönes Bild gebraucht. Er hat gesagt, mit der Gemeinde ist wie beim Aschenputtel. Das Mädchen mit den zerlumpten Kleidern, das man in die Küche steckt. Und das doch die kommende Prinzessin ist. Braut Christi. Uns kommt das Wort komisch vor, aber es ist ein schönes Wort. Braut Christi, Christus schämt sich seiner Gemeinde nicht, sondern er will durch die Gemeinde wirken. Michael Griffiths, der große Missionsmann in England, hat immer gesagt, unsere junge Generation heute hätte einfach kein Gefühl mehr für Gemeinde. Die würden sich für alle spektakulären Aktionen begeistern und nicht mehr begreifen, man muss sich einer Gemeinde anschließen. Und wenn ich Gemeinde sage, dann ist das auch die Eidlinger-Gemeinschaft oder eine Gemeinschaftsstunde oder ein Bibelkreis. Ich muss dabei sein und immer wissen, ich habe nur einen kleinen Teil vom Ganzen. Die Gemeinde Gottes geht um die ganze Welt herum und ich kann da gar nicht mich in einem kleinen Kreis abgrenzen. Da, wo Christus gegenwärtig unter uns ist. Darum sagt er, wenn ihr nur bleibt im Glauben gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Bleibt im Evangelium. Da haben Sie neulich ein paar aufgeregt, wie ich das gesagt habe. Natürlich ist es so. Kennzeichen der Gemeinde ist nur die Predigt des Evangeliums. Ich hätte es fast aus dem Gesangbuch mit Ihnen heute Morgen nochmal lesen lassen, aus dem wichtigsten reformatorischen Bekenntnis, dem Augsburger Bekenntnis, Artikel 7. Es genügt als sichtbares Kennzeichen der Kirche und der Gemeinde, dass das Evangelium richtig gepredigt wird, dass Taufe und Abendmahl gehalten wird. Alles andere ist nicht wichtig. Das ist Freiheit. Dass die Reformatoren damals so weit gingen und sagten, wenn nur das Evangelium richtig gepredigt wird, also das ist das Wichtige, die Bibelstunde, der Jugendbibelkreis, da haltet doch fest am Bekenntnis, dass ihr diesen Schatz der Gemeinschaft in Christus bewahrt. Christus, der große, mächtige Christus, Herr der Welt, in dem die ganze Fülle Gottes wohnt, will zu euch. Und er wählt den Weg über die Gemeinde, über die Schar von zwei oder drei, die in Jesu Namen zusammen sind. Und das ist immer eine große Bereicherung. Machen Sie doch die Entdeckung, wenn Sie im Urlaub irgendwo in eine Gemeinde gehen und eine Gemeinde finden, wo das Wort richtig, das Evangelium richtig gepredigt wird, wie Sie beschenkt werden durch die Gemeinschaft. Und dort wirkt Jesus sühnende Kraft. Jetzt habe ich drei Punkte. Paulus gibt sich ganz diesem Dienst der Gemeinde hin. Paulus gibt sich ganz diesem Dienst der Gemeinde hin. Da wird immer wieder in der Bibel ein Wort gebraucht beim Paulus, ich bin Sklave. Warum nimmt er denn das Wort? Er will doch die Ganzhingabe ausdrücken. Man kann das nicht bloß so pro forma tun. Ich bin der Diener geworden, ich bin der Sklave geworden, heißt im Vers 23. Und dann sagt er, ich bin, oder das Wort Diener, das hier steht, heißt Diakonos, Diakon. Was ist ein Diakon im griechischen Wortsinn? Das ist der Aufwärter, oder wir sagen ein modernes Wort, der Steward. Ich bin der Steward, ich muss durchs Flugzeug durchgehen, damit die Leute richtig bedient werden. Ich muss gucken, dass die Leute alle gut versorgt sind. Paulus sagt, ich bin ein Steward, ich muss gucken, dass das Evangelium zu den Menschen kommt. Er will Speisemeister sein, Aufwärter, Kellner, will Kellner sein, die Leute bedienen. Das ist ein herrliches Bild. Ich möchte der Gemeinde helfen, dass das Evangelium richtig läuft und die Menschen vom Evangelium erfüllt werden. Ein anderes Wort, das hier beim Paulus oft gebraucht wird, ich will Haushalter sein, Verwalter. Ja, aber mit welchen Talenten denn will er Verwalter sein? Was möchte er denn verwalten? Doch nicht um Geld. Es geht um das große, anvertraute Gut des Evangeliums. Das will ich weitergeben, das kostbare Evangelium. Wenn nur das Evangelium reichlich verkündigt wird, das steht in der alten Luther-Übersetzung in der Fülle. Ich meine, das hat seinen Grund gehabt, dass Paulus den Kolossern immer das sagte mit in der Fülle. Es gibt immer wieder Strömungen in der Christenheit, wo man viel neue Lehren sagt und sagt, irgendwo, ihr müsst etwas ganz Neues probieren. Da liegt die Fülle drin. Was hat die Christenheit schon alles an sich gezogen und immer wieder Nebensachen zur Hauptsache gemacht? War doch damals bei den Kolossern ganz schlimm mit diesen Spindisierereien, mit diesen ganzen Vernunftüberlegungen, wo sie das Evangelium mit diesen gnostischen, esoterischen Denkweisen überlagern wollten. Das waren lauter Irrlehren. Und deshalb sagt der Paulus, die ganze Fülle liegt im Evangelium. Ich will nur dieses Evangelium weitergeben für die Angefochtenen, für die Belasteten, für die Zweifelnden, für die Suchenden, für die Gottlosen, für die Spötter und für die Selbstgerechten. In seiner ganzen Fülle will ich es weiter sagen. Ich bin der Diener, der Diakonus. Vers 24, jetzt stoßt euch bloß nicht an meinen Leiden. Paulus gibt sich ganz dem Dienst an der Gemeinde hin. Gemeindedienst heißt mittragen an der Schmach Christi. Mit der Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu kann man nie Eindruck machen. Weil die Gemeinde Jesu in dieser Welt verachtet ist. Sie trägt die Spuren der Verachtung Jesu. Für Paulus war das ganz wichtig, ob im Epheserbrief oder im Kolosserbrief. Christsein heißt teilhaben der Schmach Jesu. Sie können die Schmach Jesu auch nicht abschütteln. Sie kennen das in einer Gesellschaft, dann kommt die Sprache drauf und sie sagen, sie sind Christ, sie glauben an Jesus, plötzlich Peinlichkeit. Die Kolosser hatten keine Probleme, bei denen lief es gerade mit lauter Glück, offenbar waren sie geachtet und geehrt in der Stadt. Paulus sagt, ich erstatte das für euch, erinnert euch, dass die Gemeinde Jesu in allen Zeiten immer Schmach getragen hat. Man kann gar nicht anders, das liegt am Jesusnamen, das liegt am Evangelium. Ach, du redest auch von Jesus, ja? Paulus schreibt diesen Brief und er war ins Gefängnis eingesperrt. Warum war Paulus eingesperrt? War doch kein Krimineller, weil er das Evangelium gepredigt hat. Vergessen Sie das nie, dass die Verkündigung des Evangeliums Bau der Gemeinde durch den Widerspruch der Welt hindurchgeht, durch den Hass, durch die Verfolgung, durch die Feindschaft. Auch durch die Hilflosigkeit. Ein Apostel kann gar nicht viel tun. Er ist in Ketten gebunden und das Evangelium läuft dennoch weiter. Das ist Gottes Sache, dass er Gemeinde baut. Gott baut Gemeinde mit unwürdigen Werkzeugen. Und Martin Luther hat einmal gesagt, Der Christenruhm besteht nicht darin, dass die Welt hoch von ihnen hält, sondern dass sie übel mit uns umgeht. Leiden sind nötig, Schmach ist nötig, auch in unseren Zeiten, für die Jesusbekenner. Das ist nötig, damit wir nicht verflachen, damit wir nicht im Erfolgsdenken verfallen und meinen, wir können Jesus verkaufen, wie man Waschmittel verkauft. Die Welt will das so nicht hören und ich kann Jesus so nicht weitertragen. Das hat damals Paulus bei seinen Volksgenossen, bei den Juden erfahren. Die wollten nicht, dass er es den Heiden verkündigt. Und darum gab es immer wieder Ärger und große Tumulte. Und Paulus sagte, ich muss es den Heiden sagen. Und ich trage für euch die Leiden Christi als Erinnerung, dass das sein muss. Ich erstatte Leiden. Bis zur Wiederkunft Jesu geht die Gemeinde Jesu, die wahre bekennende Gemeinde Jesu, den Leidensweg, den Passionsweg. Und auch wenn wir in diesen Tagen nicht angefochten sein sollen, vielleicht keine Feindschaft spüren, soll es uns schon fraglich machen, ob wir vielleicht den Anstoß des Evangeliums verleugnen. Das Zweite, was ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu? Warum ist Paulus der Diener? Jetzt steht es da, Vers 25. 26, ich muss das Geheimnis offenbar machen. Was ist das Geheimnis? Das Mysterium. Ich habe Ihnen letztes Mal den Staatsminister, Kulturstaatsminister Naumann zitiert, der sagt, die Kirche kann immer ihr Mysterium klar machen. Die meinen sich was ganz anderes. Was ist Mysterium? Dass man in eine Kirche reinkommt und das irgend so ein Halbdunkel und Schummerlicht und die Orgel spielt. Ist das Mysterium? Eine brennende Kerze? Oh. Was ist das Mysterium, das wir offenbar machen sollen? Es lieben ja die Leute. Auch Leute, die nie in eine Kirche gehen, sind ganz gerührt von sowas, von so einem Mysterium. Was ist das Geheimnis, das der Paulus kundmachen will? Das Geheimnis, das man mit seinem Kopf nicht verstehen kann. Das Geheimnis, was hier heute geschehen soll, ist, dass Menschen Christus erkennen. Seht doch da. Durch alle Zeiten verborgen. Jetzt will Gott, kommt es nochmal, Vers 27, sein Geheimnis kundtun, dass alle Heidenvölker auf Erden erfahren, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch. Ich finde das, wenn ich so Beispiele mal suche und um das verdeutlichen will, ein junger Mann in England, auf der Suche nach Frieden mit einer unbefriedigten Sehnsucht, geht durch die Kirchen der Stadt London und bleibt in einem Hinterhaus in einer jämmerlichen Gottesdienst der Primitivmethodisten hängen. James Hudson Spurgeon, und bleibt dort hängen und dort ist ein Prediger mit einer Fistelstimme. Unangenehm spricht er. Wenig Zuhörer. Und er legt aus, aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Und er ruft immer bloß über diese paar Köpfe hinweg. Blickt auf Jesus. Und Spurgeon sagt, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Jesus gefunden. Es geschieht in der Gemeinde, wenn sie noch so unscheinbar aussieht, wo dieses Evangelium verkündet wird. Und das passiert heute in Indonesien und bei den Indianern oder im Sudan oder wo auch immer, wo Menschen das entdecken. Wo plötzlich Muslim sagt, jetzt habe ich es begriffen. Christus, das ist Geheimnis. Christus, der in meinem Leben Wohnung macht. Das ist der Plan Gottes gewesen von Weltzeit her. Gott wollte keine machtvolle Kirche haben. Gott hat nicht organisatorische Strukturen gehabt, sondern dass Christus von Menschen entdeckt wird. Das geht über den Dienst der Gemeinde, über den missionarischen, evangelistischen Dienst der Gemeinde, durch ihr Weitersagen, durch ihr Zeugnis hindurch. Und was ist das denn, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit? War der Plan Gottes, dass Gott Menschenleben umwandelt und verändert und erneuert, total erneuert. Ich erzähle sogar die Geschichte von Charles Darwin. Als er zum ersten Mal nach Feuerland kam, hatte er in seinem Tagebuch niedergeschrieben, diese Indianerstämme dort unten, die sind eigentlich keine Menschen, die sind tierisch. Darwin glaubte ja, dass der Mensch sich durch Veredelung weiter forttreiben könnte. Und er schrieb damals nieder, diese Menschen sind keiner Veredelung fähig. Und als dann der alte Armeeoffizier Gardiner in seinem Ruhestand dahinkam, der da unten ums Leben kam, in jahrelangem Ringen, im Einsatz seines Lebens, unter diesen Stämmen, wo nur ein Monat von 12 Monaten überhaupt das Eis richtig aufbricht, dann schrieb Charles Darwin an die Missionsgesellschaft: Ich würde mich glücklich preisen, wenn Sie mich als Ehrenmitglied aufnehmen würden. Denn ich habe nie Hoffnung gehabt, dass das möglich ist, was das Evangelium an Menschen verwandeln kann. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was Christus gewirkt hat unter den Dayak, den Kopfjägern, die sich als Ruhmeszeichen die toten Köpfe herumhängten um ihren Leib, was er getan hat unter den Nagas in Nordostindien, die Kopfjäger waren, indem Christus in uns Menschen verwandelt. Und darum das Letzte: Alle Welt muss sein Wort hören. Wir müssen es weitersagen. Darum sagt Paulus, wir verkünden und ermahnen alle Menschen, das heißt mal alle Geschöpfe. Da meint Paulus nicht die Katzen und die Hunde. Wenn er alle Geschöpfe meint, bloß das ist Wissen, sonst kommt einer auf eine falsche Theologie. Das ist eine jüdische Wendung, da meint man Juden und Heiden. Das ist mit Geschöpfe in der Bibel gemeint. Alle, auch alle Stämme und Völker auf Erden müssen dieses Evangelium hören. Die Gemeinde muss es weitertragen und allen sagen, weil sie es erkennen sollen. Und nicht bloß hören das Evangelium, sondern Paulus sagt, Vers 28 und 29, ich ringe darum, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt, dass wir einen Menschen in Christus vollkommen machen. Ja, wie fehlerlos. Nein, dass ein Mensch vollkommen heißt ganz, sich ganz in Christus hineingibt. Das geschieht in einer Gemeinde und darum wollen wir kämpfen. Dass wir alle noch viel mehr mit Christus leben, in seiner Fülle, ganz in ihm, das ist das Nötigste und das Wichtigste. Das entdecken in unseren Tagen Menschen in allen Enden der Welt, aus allen Religionen und Völkern. Und wir wollen diesen Dienst als Gemeinde weiter tun, dass Christus in uns Kraft gewinnt. Christus wirkt in uns Kräfte. Und Paulus sagt, ich diene der Gemeinde. Was ist das Ziel der Gemeinde? Dass Christus in Menschen Gestalt gewinnt, dass Bekehrung geschieht und Menschen das neue Leben mit Christus ergreifen im Heiligen Geist. Jetzt ist mir nur wichtig, dass sie diesen Weg gehen, dass sie sich senden lassen. Die Kraft Christi will in ihnen viel wirken. Amen. Und nun singen wir noch 256, die Verse 3, 4 und 5.
Thank you.
zum Baume rein.
Wir wollen beten. Herr, danke, dass du uns so oft in deiner Gemeinde, unter deinem Volk groß geworden bist. Und hilf uns auch, dass wir da mit Gemeinde bauen, dass andere in dir im Glauben gefestigt werden, dass das Evangelium reichlich ausgeteilt wird. Herr, segne alle Gruppen und Kreise. Wir beten für deine Gemeinde weltweit, auch da, wo es in der Bedrängnis ist, in der Angst, in der Verfolgung. Danke, dass du uns dieses Zeichen gibst, auch der Mission unter allen Völkern und Nationen. Stärke heute die, die auch von hier ausgesandt wurden, dir zu dienen, dass sie fröhlich sind und geborgen sind in dir. Und wir bitten dich auch für die Kranken, dass du auch bei ihnen einkehrst und ihnen einen Sonntagssegen gibst aus deinem Wort. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Bleiben Sie bitte noch einen Moment stehen. Am Dienstag ist wieder Seniorenkreis, unsere Freizeit in Friolzheim am nächsten Wochenende. Konzert Leina am Freitag um 20 Uhr. Steht alles hinten. Sie finden Sie Näheres. Unser Opfer ist heute für die Freie Evangelische Schule, die ja ausgeweitet hat, Hauptschule und Realschule. Das sind viele Aufgaben, Erweiterung, was das mit sich bringt. Wir freuen uns und wollen dieses Werk auch mittragen, unterstützen. Getraut werden am Samstag um 15.30 Uhr in der Prenzkirche Jürgen Götz, Kommunikationselektroniker aus Filderstadt, und Heike Specht, Beamtin aus Stuttgart in der Sickstraße. Wollen Heike Specht herzlich danken, sie ist eine Mitarbeiterin in der Kinderkirche, für ihre vielen treuen Dienste. Und getauft wird heute um 12.15 Uhr nach dem Abendmahl an der Pogan Oberwiesenstraße 57 in Sillenburg. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Bis bald.